Liebe Freunde, liebe Geschwister, seit einiger Zeit hört ihr von mir immer wieder einen Begriff, und zwar den Begriff der offenen Gemeinde. Ich habe darüber schon gepredigt, ich bringe das hier und dort ein. Und ich möchte jetzt einmal in dieser Sequenz von Andachten näher darauf eingehen, was es eigentlich genau ist, warum wir uns unbedingt damit beschäftigen sollten und was das für uns bedeutet, ganz praktisch und auch geistlich. Ich möchte mal beginnen mit einer Sache, die wir alle miteinander erlebt haben als Gemeinde und die vielleicht auch viele andere Gemeinden in ihrem Umfeld erleben. Wir haben, nachdem wir in die großen Räume eingezogen sind hier, angefangen, Gospel-Gottesdienste zu machen, und zwar einen im Monat. Wir haben sie dann Kirche Guss Gospel genannt. Und zu diesen Gospel-Gottesdiensten, Konzertgottesdiensten oder wie man sie auch nennen mag, sind immer sehr viele Leute gekommen. Teilweise 600, teilweise auch nur 200, oft 300, 400 Leute. Viele dieser Leute gehörten überhaupt nicht zur Gemeinde und waren mir auch aus der gemeindlichen Szene in Elmshorn nicht bekannt. Etliche kamen direkt aus der sogenannten Bevölkerungsmitte, also Menschen, die wir normalerweise in unseren Gemeinden faktisch nie sehen. Und viele Menschen haben sich auf Jesus zubewegt. Sie sind nach vorne gekommen, sie haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, sie haben mit sich beten lassen oder haben später jemand angesprochen. Das sind bestimmt 100 bis 200 Leute, die im Laufe der Zeit so eine Entscheidung getroffen haben oder in Bewegung gekommen sind. Viele haben erzählt, wie Gott sie angerührt hat und so weiter und so fort. Vieles ist geschehen. Aber wir haben dann immer wieder festgestellt, bei Kirche Groß Gospel passiert ganz viel, aber man sieht kaum jemand dann letztendlich in der Gemeinde. Kaum jemand kommt zum Sonntagmorgen-Gottesdienst von denen, die abends irgendwo berührt waren von Gott. Das gleiche Phänomen erleben wir auch manchmal bei Evangelisation. Ich höre das auch manchmal, dass ein Evangelist unterwegs war und sagt, also so viele Leute sind angesprochen durch das Evangelium, haben mit sich beten lassen, sind geheilt worden, Wunder sind geschehen. Und dann höre ich Gemeindepastoren aus derselben Stadt und sagen, ja, also bei uns ist niemand gelandet. Oder zwei sind da mal gelandet. Oder so. Also ein riesiges Missverhältnis zwischen denen, die angesprochen wurden und offensichtlich auch reagiert haben, und den Menschen, die in die Gemeinde kommen. Und das hat mich nachdenklich gemacht vor Gott. Was ist das? Was passiert da? Haben sich die Leute vielleicht nicht richtig bekehrt? Oder sind die Gemeinden zu unattraktiv? Aber ich habe einfach mal diese ganzen Fragen ein Stück beiseite geschoben und versucht, nur mal den Tatsachen ins Auge zu schauen. Ich habe da eine kleine Illustration und die möchte ich euch mal zeigen. Da ist jetzt also symbolisch eine Kirche, kann man jetzt erkennen, so ein typisches Kirchengebäude, und die hat eine offene Tür. Also das ist jetzt nicht eine Kirche, wo sich sowieso niemand reintraut, sondern eine Kirche, die offen ist, die Gäste herzlich willkommen heißt und auch versucht, auf sie einzugehen und so weiter und so fort. Und dann ist da jetzt eine Person, die zum Beispiel durch so einen Gospel-Gottesdienst oder eine Evangelisation oder was auch immer, ein Theaterstück, ein Film, die eine Wende macht und umkehrt zu Jesus oder sich zu ihm hinsehend, also in irgendeiner Weise in Bewegung gerät. Und die hat sich jetzt gedreht und ist auch ein Stück gegangen, aber da bleibt sie irgendwie stehen. Und das, was wir so eigentlich erwartet hätten, dass sie jetzt weitergeht und am nächsten Sonntag in der Gemeinde ist und wir dann quasi 200 Leute im Laufe der Zeit mehr haben, die überhaupt nicht aus anderen Gemeinden kommen, sondern direkt aus der sogenannten Mitte der Bevölkerung, das hat sich so nicht eingestellt. Im Gegenteil, wir stellen einen Kontrast fest, da ist quasi eine Art Graben zwischen diesen erweckten Menschen und der Gemeinde mit der offenen Tür. Ich habe das mal als Pfeil gemalt. Wie überwinden wir diesen Graben? Wie kann man das machen? Oft höre ich, wenn Gemeinden damit konfrontiert werden, dass sie zum Beispiel Programme entwickeln. Wir Deutschen, wir haben es ja mit dem Programm. Da muss gleich ein Programm entwickelt werden von Patenschaft oder Gemeinschaft oder in irgendeiner Weise ein Netzwerk muss aufgebaut werden, dass diese Leute dann auch geborgen sind. Wir versuchen es, ich sage es mal so rum, wir versuchen oft das Problem auf einer menschlichen Beziehungsebene zu lösen. Nur das ist nicht immer ganz einfach, denn Leute können sich auch bedrängt fühlen. Sie sind ja nicht immer so leicht darauf ansprechbar und so weiter und so fort. Andere sagen, also das muss der Heilige Geist machen. Der Heilige Geist muss sie ziehen, wenn der Heilige Geist sie nicht zieht, dann können wir da auch nichts machen. Das ist quasi jetzt in ihrer eigenen Verantwortung. Nun frage ich mich aber, wie wirkt denn der Heilige Geist? Schon als wir auf die Leute zugegangen sind, meinetwegen in so einem Gospel-Gottesdienst und sie eingeladen haben und sie auf Jesus reagiert haben, da hat der Heilige Geist ja schon gewirkt. Und zwar interessanterweise ja nicht alleine. Die Leute sind ja nicht irgendwie plötzlich bei sich zu Hause an Jesus ein Stück näher gekommen, sondern just der Mann in unserer Veranstaltung. Das heißt, der Heilige Geist wirkt mit uns zusammen. Also müssen wir auch davon ausgehen, dass auch dieser Graben, der da entstanden ist, nur überwunden wird durch ein Zusammenwirken des Heiligen Geistes und uns. Wir sind also nicht aus der Sache raus. Wir können uns jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, wir haben evangelisiert und nun, wenn sie nicht kommen, dann wollen sie eben nicht. Sondern wir sind auch in der Sache drin. Wir wirken mit dem Heiligen Geist zusammen. Doch die Antwort, die ich gefunden habe bei Gott, ist nicht ein Programm. Sondern Programme kommen, so wie ich das verstehe, immer erst hinter einer Offenbarung, hinter einer Vision. Was bedeutet eigentlich Vision? Viele denken, Vision bedeutet, dass man sagt, heute sind wir 100, morgen sind wir 500. Das mögen einige als Vision verstehen, aber eine Vision im wahrsten Sinne des Wortes ist eine andere Sicht. Eine andere Sicht. Zum Beispiel eine Vision hatte der Prophetenschüler von Elisa, als sie belagert wurden von dem feindlichen Heer und Elisa ihm eine andere Sicht der Dinge gab, indem er nämlich ihm sehen ließ, durch eine Offenbarung Gottes, dass ganz, ganz viele Engel auf ihrer Seite standen. Durch diese Vision, also durch diese Sicht, konnte er sich plötzlich anders verhalten. Und ich glaube, das Erste, was wir brauchen, bevor wir mit Programmen kommen, ist eine andere Sicht. Und die möchte ich einmal vermitteln anhand einer Bibelstelle, die steht in der Apostelgeschichte. Und zwar als Paulus in Korinth evangelisiert hat. Da hat man ihm sehr Nacht gesetzt und dann sprach Gott plötzlich in einer Nacht zu ihm. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Steht in Apostelgeschichte 18 ab Vers 9. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger, entscheidender Satz. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott sagt zu Paulus, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das heißt, Gott sieht schon Menschen, die sich noch gar nicht bekehrt haben, als sein Volk an. Er hat schon eine Sicht für sie. Wir können das Erwählung nennen. Wie wir es auch immer nennen, das spielt jetzt gar nicht so die Rolle, sondern Gott hat eine Sicht für diese Menschen, die noch gar nicht zum engeren Kreis kommen, also sprich in unseren schönen Sonntagsgottesdienst, sondern die draußen sind, aber schon in Bewegung gekommen sind. Für die hat Gott eine Sicht. Die zählt er schon zu seinem Volk zu. Ich habe das mal versucht, in der Illustration deutlich zu machen. Es gibt anscheinend eine Art Schattenkirche. In unsere Kirche kommen sie noch nicht, aber zur Schattenkirche gehören sie schon, weil sie in Bewegung gekommen sind, weil ihr Leben in Bewegung gekommen ist auf Christus zu. Das heißt, zum Beispiel für unsere Gemeinde, und das kann ja jeder für seine Gemeinde dann einsetzen, die Gemeinde, die wir am Sonntagmorgen sehen, ist viel kleiner als die Gemeinde, die in Gottes Augen wirklich existiert. Mitunter ist sie sogar anders. Leider ist es ja auch manchmal so, dass innerhalb der Gemeinde auch Leute sitzen, die am Ende gar nicht wirklich den Weg weitergehen wollen mit Jesus. Aber das möchte ich jetzt nicht so thematisieren, ich hoffe es auch nicht, sondern ich möchte vielmehr mal auf die gucken, die sich in Bewegung gesetzt haben, aber außerhalb unserer Reichweite. Das, was wir zuerst brauchen, ist eine Sicht für diese, ich nenne sie mal Schattenkirche, für diese heimliche Kirche, für dieses große Volk, was Gott hat, und wir haben gar keine Ahnung, wer eigentlich dazugehört. Das Erste, was wir brauchen, ist eine Art Wir-Gefühl. Wir sind nämlich nicht wir, die hier am Sonntag zusammenkommen, sondern wir sind die, die Gott am Ende zusammenstellen will in seiner Gemeinde, damit sie sichtbar wird, damit sie aktiv wird, damit sie in ihre Berufung hineinwächst. Und das gehört viel mehr Leute zu, als wir denken. Ein Wir-Gefühl. Ich habe das mal bei den Afroamerikanern entdeckt. Wenn man einen farbigen Amerikaner so sprechen hört, dann spricht er oft von Bruder und Schwester, Brothers and Sisters. Und mit Brother and Sister meint er nicht unbedingt immer nur die Gläubigen, sondern es ist ganz interessant, einfach die Tatsache, dass sie Afro sind, also Farbige sind, macht sie schon zu Brothers and Sisters. Das bedeutet für so eine kleine Gemeinde, da sind die Brothers and Sisters in der Gemeinde, aber da sind auch die Brothers and Sisters, weil sie einfach mit zur großen Familie der ehemaligen Afrikaner gehören und der ehemaligen Sklaven. Das sind jetzt auch Brothers and Sisters. Es ist also ein Wir-Gefühl da. Und ich habe das mit großem Erstaunen gesehen, wie die sich in den Malls und wo sie sich immer treffen, grüßen und sich freuen und so weiter, wenn sie sich sehen, einfach weil sie ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Und wenn dann so ein Brother and Sister, die noch nicht zur Gemeinde kommen, wenn sie dann dazukommen, dann weint die ganze Gemeinde, weil sie sich so entsetzlich freut, weil einer, der eigentlich schon dazugehört, jetzt endlich auch angekommen ist. Das ist also eine ganz andere Sicht. Da draußen ist nicht das feindliche Umfeld von Ignoranten, sondern da sind Menschen, die in Bewegung geraten sind, die Sehnsucht haben, die heimlichen Beter oder wie wir sie auch immer nennen wollen. Das ist diese Art Schattenkirche. Und wesentlich ist jetzt, dass wir von unserer Sicht her uns einmal anfangen, in dieser Schattenkirche zu bewegen. Vielleicht gehören deine Nachbarn ja dazu. Nur weil sie jetzt nicht in den Sonntagmorgensgottesdienst bei uns kommen, heißt es ja nicht, dass sie nicht dazugehören. Vielleicht ist in ihnen ja auch schon Sehnsucht nach Gott. Und wir haben das noch gar nicht bemerkt, weil wir sie hier noch gar nicht gesehen haben. Das musst du einfach mal rausfinden, wer so dazugehört. Und diese Sicht, dass also nicht unsere Kirche das Reich Gottes ist, auch nicht die ganzen Kirchen hier vor Ort, auch nicht die Allianzgemeinden, sondern dass es ein Volk Gottes gibt, was wir teilweise noch gar nicht kennen, was Jesus teilweise noch gar nicht kennt und trotzdem eine Sehnsucht von ihnen schon da ist, dass sie sich nach Gott ausstrecken. Dieses Volk Gottes, das wollen wir kennenlernen. Und wenn du diese Sicht bekommst, dann bekommst du auch eine Liebe für sie. Und dann helfen wir und begleiten diese Menschen ohne große Programme, einfach aus dieser Sicht heraus, diesen Graben zu überwinden und am Ende auch an Gottesdiensten teilzunehmen. Soweit erstmal der erste Abschnitt. Gott segne euch.